This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, US-Veteranen, Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Winter 1943. Bauernhof der Familie Aschoff. Die Wirtin ist da. Sie möchte Eier haben. Was, schon wieder? Braust Maria Aschoff auf. Die braucht ja mehr als jeder andere. Wie viele braucht sie denn? Ich hol sie ja schon, sage ich beschwichtigend und will in die Speisekammer gehen. 13 können wir entbehren, mehr nicht, die kann sie meinetwegen haben. Ich betrete die Kammer und fülle 13 goldbraune Eier in eine kleine Kiste. Dann steht schon die Wirtin im Raum. Ihr Mund klappt eine Etage tiefer. Ihre Augen sind weit aufgerissen, als sie mich erblickt. Frau Spiegel? Entfährt es ihr und sie schlägt sich die Hand vor den Mund, um einen Aufschrei zu unterdrücken. Nee, das ist Frau Krone, eine Ausgebombte aus Dortmund, sagt Maria Aschoff resolut und drückt der Wirtin die Eier in die Hand. Dann schiebt sie sie zur Tür raus und knallt diese lautstark zu. Anni, mein Blick fällt auf die älteste Tochter der Aschoffs, die mich entgeistert ansieht. Was bedeutet das? Was hat sie gemeint mit Frau Spiegel? Red kein dummes Zeug, fährt Maria ihre Älteste an. Sie hat sie doch erkannt. Anni springt auf. Ihre Gesichtsfarbe wechselt von Kalkweiß zu Scharlachrot. Ihre Brust hebt und senkt sich vor Zorn. Frau Spiegel? Maga, wer bist du wirklich? Ich schweige für einen Moment. Karin ist draußen mit den anderen Kindern beim Spielen. Ich werfe einen kurzen Blick aus dem Fenster, um sicher zu gehen. Die Kinder toben im Schnee. Das, was ich jetzt sage, wäre nicht für ihre Ohren bestimmt. Die Wirtin hat recht, Anni. Mein Name ist nicht Marga Krone. Ich heiße eigentlich Marga Spiegel. Ich schnaufe kurz durch. Ich bin Jüdin. Anna schreit erstickt auf und presst sich die Hand vor den Mund. Ihr Vater Hermann kommt dazu und packt seine Tochter am Arm, die gerade zur Tür raus will. Setz dich hin, Anni. Sie windet sich mit aller Kraft, doch sein Griff ist stärker. Er packt sie an ihrer BDM-Uniform und zwingt sie zurück auf den Stuhl. Setz dich. Wie könnt ihr nur? Faucht Anni. In ihren Augen blitzt es. Eine Jüdin. Die Juden sind unser Untergang, das wisst ihr doch ganz genau. Ich hau dir gleich eine, keift ihre Mutter. Papa, du bist doch seit Anfang an in der Partei. Wie kannst du nur? Ihr seid alles Lügner. Hör mir zu, Anni. Hermann packt ihr Gesicht mit der Hand und dreht es zu sich her. Sie wären in den Osten deportiert worden. Ja, wie alle anderen eben auch. Nichts ist mehr von ihrer Freundlichkeit und Herzlichkeit geblieben. Ihr Lachen, das sie so gerne miteinander geteilt haben, ist plötzlich blankem Hass gewichen. Weißt du, was sie dort im Osten mit den Juden machen, Anni? Weißt du das? Sie müssen eben arbeiten. Das müssen wir schließlich hier auch. Ja, arbeiten. Hermann lacht bitter auf. Umgebracht werden sie da im Osten. Begreifst du denn nicht, Anni? Das Mädchen schüttelt trotzig den Kopf. Wir werden gehen, sage ich laut. Ich fange gleich an zu packen. Karin darf noch nichts davon erfahren. Ja, verschwindet, ihr Lügner. Annis Worte hageln mir in den Rücken. Doch ich höre eine Spur Unsicherheit in ihrer Stimme. Niemand geht hier, sagt Hermann ruhig. Anni, wir sind katholisch. Der Glaube steht über Adolf Hitler. Sie gluckst laut auf. Nichts steht über ihm. Doch, Anni, unser Glaube an Gott und Jesus Christus. Nächstenliebe, Barmherzigkeit. Wir haben dich all das dein Leben lang gelehrt. Ich sehe aus dem Augenwinkel, wie Anni mit sich hadert. Aber still jetzt, fährt ihre Mutter sie an. Du hältst den Mund, hast du mich verstanden? Marga, ihr bleibt. Damit ist das letzte Wort gesprochen. Dennoch bin ich mir nicht sicher, ob Anni oder auch die Wirtin wirklich Stillschweigen bewahren können. Sie hat mich erkannt. Daran gibt es keinen Zweifel. Unser Leben steht mit einem Mal wieder auf der Kippe. Und nicht nur meins, sondern auch das Leben meiner Tochter. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Journalisten, dem Historiker und Buchautoren Gisbert Strohdrees. Nordrhein-Westfalen ist heute die Heimat der größten jüdischen Gemeinschaft in Deutschland und zählt mittlerweile etwa 27.000 Menschen. Über jüdisches Leben in Großstädten, vor allem zur Zeit nach der Machtübernahme Hitlers, sowie während des Zweiten Weltkriegs, ist recht viel bekannt. Ein Kapitel, über das man weniger weiß, ist, wie Jüdinnen und Juden auf dem Land gelebt haben. Die Forschung blickt gerne auf die Großstädte, wie Berlin, Düsseldorf, Köln, aber auch München. Mein Interviewgast ist selbst auf dem Land aufgewachsen und ist Redakteur für das Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben. Er hat jüdisch-deutsche Geschichten in Westfalen über Jahre hinweg recherchiert und daraufhin ist sein Buch »Jüdisches Landleben – Vergessene Welten in Nordrhein-Westfalen« entstanden. Die Illustrationen aus seinem Buch stammen aus Archiven in ganz Deutschland, den USA und sogar aus Israel. Etliche Fotografien werden in dem Band zum allerersten Mal veröffentlicht. Heute ist Gisbert Strohdrees mein Gast und ich spreche mit ihm vor allem über Schicksale und Lebenswege. Von jüdischen Landwirten, Viehhändlern, Tierärzten, ländlichen Kaufleuten und sogar von der Geschichte einer jüdischen Familie, die auf dem Land von Bauern versteckt wurde. Hört jetzt rein, um Gisberts Erzählungen aus erster Hand zu erfahren.
Ja, Strohdrees vom Wochenblatt.
Jello Höfner hier, guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Ja, vielen Dank, dass ich die Zeit nehmen heute, dass ich Sie zu Ihrem Buch interviewen darf. Sehr cool.
Ja, gerne. Und dann muss ich mir das Buch nochmal hervorkramen, wenn ich auf einem großen Stapel. Ja, genau. Ja, ist ja sehr schön. Von wo rufen Sie an? Aus Rosenheim?
Oder? Ja, genau. Ich bin aus Rosenheim.
Also, ich bin, wenn Sie wollen, bin ich bereit für Ihre Fragen.
Ja, perfekt. Dann herzlich willkommen erstmal im Podcast. Und vielen Dank, dass Sie die Zeit nehmen. Sie beleuchten.
Ja, bitte gerne.
Ja, super. Ja, Sie beleuchten ja in Ihrem kürzlich erschienenen Buch das Leben von Jüdinnen und Juden auf dem Land in Nordrhein-Westfalen. Beim Stichwort Landjugendtum kann sich jetzt nicht jeder sofort was drunter vorstellen. Wie sah denn das typische Leben der Jüdinnen und Juden auf dem Land aus?
Ja, vielen Dank erstmal für Ihr Interesse am Buch und am Thema. Das ist ja tatsächlich so. Wenn wir heute an jüdische Geschichte denken, an Jüdinnen und Juden, dann denken wir an so große Namen wie meinetwegen Albert Einstein oder Hannah Arendt oder Moses Mendelssohn in der Liga sozusagen der Personen, denen sozusagen die meisten Gedanken. Niemand denkt an die kleinen ländlichen Viehhändler, an die Metzger, an kleine Handwerker, vielleicht auch an arme kleinbäuerliche oder unter, die man denkt an kleine Familien, die mit Handwerk, die mit vielleicht auch ein bisschen Lohnarbeit und so weiter da ihre Existenz gefristet haben. Und das ist also der größere Teil des Landjudentums hier in Westfalen bis in die 20er Jahre. Sind aber auch auf dem Land jüdische, kleinbürgerliche, bürgerliche Familien zu finden, die zum Beispiel als, also schon großbürgerlich, muss man sagen, die dann als Rechtsanwälte, als Ärzte oder auch Tierärzte gearbeitet haben, auch, aber auch eine ganze Reihe finden wir als Mitarbeiter in Verwaltungen. Und ja, aber der typische Fall hier in Westfalen, und ich denke, das ist auch im Bayerischen nicht sehr viel anders gewesen, der typische Fall hier in Westfalen sind Viehhändler, sind Metzger, sind Fleischer, sind kleine Handel- und Gewerbetreibende.
Ja, wahrscheinlich. Es ist wahrscheinlich ähnlich. Nur, wie Sie schon gesagt haben, man kennt eben eher so Berufe aus den Städten, Ärzte, ja. Kaufleute und auch Rechtsanwälte. Der Untertitel ja. Ihres Buches lautet ja eben Vergessene Welten in Westfalen. Wie sind Sie denn auf diese vergessene Welt gestoßen und wie sind Sie bei der Recherche Ihres Buches vorgegangen?
Dieses Thema beschäftigt mich eigentlich seit vielen Jahren, eigentlich seit, wenn ich es dramatisch sagen würde, seit Kindheitsbeinen. Also meine Eltern haben immer wieder davon erzählt. Ich bin Jahrgang 1960, also in den 60er und 70er Jahren groß geworden. In dem Buch finden wir den tiefen Einschnitt der Nazi-Zeit, vor allem im Novemberpogrom 38 und dann durch die Deportationen und die Shoah ist sozusagen das Landjudentum fast vollständig zerstört worden. Ich kenne es also nur aus der Erinnerung, aus den Erzählungen der Eltern, der Nachbarn. Ich habe mich im Studium der Geschichtswissenschaft in Münster und Bielefeld immer mal wieder mit dem Thema Judentum insgesamt befasst und bin dabei auch immer wieder auf einzelne Biografien gestoßen, die eher im kleinstädtisch-ländlichen Raum spielten. Naja, und das eine kam zum anderen. Ich arbeite als Redakteur bei einem Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben. Das ist hier so eine regionale Fachzeitschrift für die Landwirtschaft, aber eben auch für Familien im ländlichen Raum. Und über viele Jahre sind immer wieder Themen angeklungen. Also Stichwort, um mal eines zu nennen, Enteignung landwirtschaftlichen Grundbesitzes 1938. Das ist so eines der vergessenen Themen, wenn wir im Geschichtsunterricht zum Beispiel über die sogenannte Arisierung jüdischen Eigentums sprechen, also die Enteignung und die Wegnahme, dann hört man im Geschichtsunterricht immer die Namen der meinetwegen guten Kaufhäuser Hertie, Hermann Tietz und anderer Banken oder Industrieunternehmen. Niemand, wirklich niemand, schaut hin, wie im ländlichen Raum die Landjuden, die ja durchaus zumindest etwas Land besessen haben, ihr Land abgeben mussten, wie sie enteignet worden sind. Was ist aus dem Land geworden? Was ist aus dem Waldbesitz geworden? Das war nicht groß. Die hatten hier in Westfalen meistens so 1, 2, 3 Hektar. Also es war kleinbäuerlich, würde man heute sagen. Aber auch diese Flächen sind ihnen nach dem Pogrom genommen worden unter sehr dramatischen, brutalen, gewaltsamen Vorzeichen. Und das habe ich im Buch erforscht. Also das ist so eine der, wie ich es nenne, vergessenen Welten. Das ist so ein bisschen der Oberbegriff.
Genau. Ja, ist auch sehr passend. Da haben wir, wie Sie schon sagen, die großen Sachen weiß man natürlich, aber man schaut dann nicht auf die kleinen Schicksale, sondern der Fokus lag dann hauptsächlich auf anderen Ereignissen.
Ja, also dieses ländliche Judentum hier in Westfalen ist zwar in den meisten Orten und Gemeinden recht gut erforscht, also sehr unterschiedlich, aber eigentlich doch sehr gut. Es gibt kaum eine Gemeinde, die nicht an ihre jüdische Minderheit und an deren Zerstörung und Untergang erinnert. Aber so eine übergreifende Klammer, eine übergreifende Darstellung, die gibt es bislang nicht oder kaum, sag ich mal. Und wenn, dann eben immer auch mit dem Blick auf die Städte, wie hier in, also hier in Westfalen ist das vor allem Dortmund, die größte jüdische Gemeinde in Westfalen. Und dann folgen Orte wie Münster, Bielefeld und Paderborn. Aber diese ganz kleinen jüdischen Gemeinden in wirklich kleinen Ortschaften, Bauerschaften, hätte ich fast gesagt, die sind zwar erforscht, aber sind in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht präsent.
Wenn man noch mal weiter zurückreist, ins 19. Jahrhundert. Wie kann man sich denn das Zusammenleben der verschiedenen Religionen vorstellen? Gab es da bereits schon Spannungen oder gab es eher ein friedliches Miteinander und sogar Zusammenarbeiten?
Es gab beides gleichzeitig. Also es gibt nicht sozusagen dieses Entweder-Oder, sondern tatsächlich gibt es, das hängt von Ort zu Ort ab, das hängt von Zeit zu Zeit ab. Also in den 1820er, 30er Jahren war das sicher noch schwieriger, bedingt dadurch, dass in den Jahrhunderten vorher vor allem die kirchlichen, die geistlichen Herrschaften und die Kirchen einen sehr scharfen anti-jüdischen Kurs gefahren sind. Und das ist natürlich nicht sofort aus der Welt, als die Preußen in den 1820er, 30er, 40er Jahren die rechtliche Gleichstellung erlassen haben, muss man sagen. Das ist nicht sofort aus der Welt, aber im Laufe des 19. Jahrhunderts ändert sich das. Wir finden also Juden, also tatsächlich männliche Mitglieder, allmählich in einzelnen Schützenvereinen, in einzelnen Feuerwehrvereinen, gegen Ende des Jahrhunderts in den ersten Turn- und Sportvereinen, die zum Teil sehr stark geprägt sind von den Juden, auch im ländlichen Raum. Und das ändert sich also. Aber wir haben immer wieder, ich nenne es jetzt mal, ich werte es jetzt auch immer wieder, Rückschläge von brutalem Anti-Judaismus, also religiöser und kirchlicher und vor allem auch wirtschaftlicher Judenfeindschaft, aber dann irgendwann im 19. Jahrhundert auch massiven, den rassischen, gewaltsamen, rassischen Antisemitismus, gerade auf dem Land. Aber es gibt immer Inseln, wo dieser Antisemitismus kaum sozusagen hingekommen ist. Also es ist eher nebeneinander her. Es ist nicht ein Entweder-Oder.
Ja, spätestens mit der Machtübernahme der Nazis und der Tschlitzit im Holocaust endet ja auch an vielen Stellen das jüdische Leben, so wie Sie es beschrieben haben jetzt eben. Weiß man denn vereinzelte Schicksale, was aus den Menschen geworden ist?
Ja, also wenn wir jetzt, es sind ja mehrere Stufen seit 1933. Also wir haben als erstes den Boykott, wir haben die Ausgrenzung aus dem Berufsleben, wir haben einzelne, wie soll ich sagen, Vorschriften, um Juden aus dem Berufsleben herauszubringen, beispielsweise Tierärzte, die dann irgendwann in den 30er Jahren nicht mehr praktizieren dürfen und zum Teil noch heimlich praktizieren, oder die Viehhändler, denen man 1937, 38 sagt, ihr dürft hier nicht mehr Viehhandel betreiben. Dann haben wir den wirklich großen, tiefen Einschnitt des Pogroms 1938, später ja verharmlosen Kristallnacht genannt, im November 1938. Das ist sozusagen der letzte, damit beginnt der letzte Akt, das ist die gewaltsame, flächendeckende Zerstörung des Landjudentums. Danach gibt es das Landjudentum nicht mehr. Das ist zerstört. Die wenigen, die, also viele haben vorher schon das Land verlassen. 1938 wird auch den letzten Juden und Jüdinnen klar, wir gehören hier nicht mehr hin. Also vor allem diejenigen auch, die gerade auf dem Land sich heimisch und zu Hause gefühlt haben und sehr eng verbunden waren mit ihren Orten, auch emotional verbunden waren, die können also jetzt nicht mehr wegwischen, dass sie wirklich nicht mehr erwünscht sind und dass ihnen das Schlimmste droht. Manche schaffen es noch, wie in meiner Heimatgemeinde Hasewinkel gibt es eine jüdische Viehhändler- und Textilhandelsfamilie, die können noch so gerade 1939 den Ort und das Land und auch den Kontinent verlassen, die emigrieren nach Australien. Aber die wenigen, die noch im Land bleiben, weil sie nicht weg können, weil sie alt sind, weil sie aus welchen Gründen auch immer noch gebunden sind, werden dann in speziellen Judenhäusern oder kleineren Lagern zusammengeführt und dann beginnen 1941, 1942 die Deportationen in die Vernichtungslager. Hier aus Westfalen, zunächst nach Riga, in das Ghetto nach Riga, dass die wenigsten überleben und die großen Deportationen in das Vernichtungslager hier in Westfalen nach Auschwitz, Birkenau, 1941, 1942. Und es sind ganz, ganz wenige, die hier in Westfalen sich verstecken können, die auch versteckt werden. Ein sehr berühmtes Beispiel ist die Familie des Viehhändlers Siegfried Spiegel und seiner Frau Marga und ihrer Tochter, die also hier auf Bauernhöfen im Münsterland versteckt werden. Aber das ist wirklich eine sehr extrem seltene Ausnahme. Frau Spiegel hat das später berichtet. Und vielleicht kennen Sie den Spielfilm, den Kinofilm, der aus diesen Erinnerungen entstanden ist. Unter Bauern, ein Spielfilm, der um 2010 herum veröffentlicht worden ist, in der Hauptrolle mit Veronika Ferres. Das ist sozusagen eine der ganz wenigen Familien, die hier sich verstecken können. Die allermeisten, wie gesagt, sind entweder in den 30er Jahren emigriert oder sind umgekommen. Wir reden vielleicht, um das noch kurz zu sagen, Mitte der 20er Jahre haben wir in Westfalen wirklich ganz grob über den Daumen 21.000 Jüdinnen und Juden. Davon leben in den 20er Jahren etwa ein Drittel in kleinen Dörfern. Also das Landjudentum, das sind etwa 7.000 bis 8.000, ja, über 18-Jährige, die damals gezählt worden sind, und deren Kinder und Haushaltsanlagen und so weiter. Aber um nur eine Größenordnung zu nehmen, etwa ein Drittel auf dem Land und oder in kleinen Städten oder in Kleinstgemeinden, auch das wird gezählt, in kleinen jüdischen Gemeinden mit maximal 50, 60 Personen, wenn überhaupt. Also das ist alles schon sehr überschaubar. Und es sind unmittelbar nach dem Krieg, direkt nach dem Krieg, haben ganz grob etwa 400, 500 überlebt. 1949 gibt es die erste Zählung der britischen Militärregierung, da leben knapp 1000 Jüdinnen und Juden in ganz Westfalen. Da sind aber dann die Industriegebiete auch mit drin. Also das Ruhrgebiet und Bielefeld, Herford, Minden sind da drin. Auf dem Land gibt es das Judentum dann nicht mehr. Also wir haben den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Dortmund, der 1946, 47 schreibt, ja, ich kann 100 Kilometer durch Westfalen fahren und treffe keinen einzigen Juden.
Unglaublich. Wenn wir nochmal genauer auf das Schicksal der Familie Spiegel eingehen, hatten Sie die Möglichkeit, mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen aus erster Hand zu sprechen oder haben Sie Geschichten weitererzählt bekommen?
Nein. Also von heute aus gesehen gibt es keine Zeitzeugen mehr. Das muss man ganz klar so sagen. Die gibt es nicht mehr, die leben nicht mehr. Weder die Täter noch die Opfer. Es gibt wenige Ausnahmen. Margot Friedländer ist ja immer wieder in den Medien auch präsent, dankenswerterweise, die ja deutlich über 100 inzwischen ist. Aber die allermeisten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen leben nicht mehr. Aber als ich anfing beim Wochenblatt als junger Redakteur, hatte ich Gelegenheit, mit Marga Spiegel damals ausführlich zu sprechen. Ich habe über sie damals im Wochenblatt berichtet, über ihre Erinnerungen und ihre Schilderungen und auch mit den Familien oder mit den Nachfahren der Landwirte habe ich gesprochen und auch verschiedene Berichte ausgewertet. Also ich habe mich nicht ausschließlich auf die Zeitzeugenschaft verlassen, sondern das natürlich, wie sich das gehört, auch immer alles geprüft und soweit das möglich war. Und mit ihr habe ich also tatsächlich, ja, das war so um 1990, 91 herum, sehr ausführlich und noch mehrfach sprechen können. Und darauf gründet dann auch das Kapitel, das ich im Buch enthalten habe. Ich habe damals einen sehr ausführlichen Beitrag geschrieben und der ist hier nochmal überarbeiteter und stark erweiterter Form nochmal im Buch aufgenommen worden. Mhm.
Weiß man, wie die Leute sie verstecken konnten? Das war ja auch natürlich mit Strafen belegt, wenn man erwischt wurde, oder erfordert er auch wirklich großen Mut und eben auch die Möglichkeit, Jüdinnen und Juden zu verstecken? Wie war das denn damals möglich bei der Familie Spiegel?
Ja, Sie haben recht, das erforderte sehr großen Mut. Marga Spiegel hat später selber gesagt, ich weiß selber nicht, ob ich diesen Mut aufgebracht hätte. Denn wenn diese Bauernfamilien, es waren insgesamt 5 Bauernfamilien hier im Münsterland, die beteiligt waren, wenn die entdeckt worden wären, hätte das ihren sicheren Tod bedeutet. Und nicht nur die Beteiligten, sondern auch deren Kinder und vielleicht auch noch Knechte und Mägde auf dem Hof als Mitwisser. Wir wissen nicht, was dann passiert wäre, aber es wäre denkbar brutal gewesen, das muss man sagen. Und 1943 ist die Familie Spiegel in den, ich sag's jetzt mal, ländlichen Untergrund gegangen. Also bei Siegfried Spiegel handelt es sich um einen Viehhändler, der in den 20er Jahren in Aalen, das ist ein mittelgroße Industriestadt hier im südöstlichen Münsterland, der in Aalen mit seiner Familie gewohnt hat und im Münsterland, wie viele andere, eben bei den Bauern unterwegs war als Viehhändler. Er war bekannt, offenbar auch, das zeigen ja diese Angebote, beliebt. Er ist dann von Landwirten informiert worden. Ich sag's mal mit meinen Worten, wenn du etwas hörst, dass du oder mit deiner Familie in den Osten gehen sollst, dann geh nicht hin, wir verstecken dich. Also es gab damals offenbar auch mehr als nur Gerüchte, was im Osten, im Generalgouvernement, im polnischen, in der polnischen besetzten Polen, von den Deutschen angerichtet wurde, was dort passierte, was da vor sich ging. Und vermutlich nicht genau, aber die Informationen reichten den Landwirten, um diesem jüdischen Viehhändler und seiner Frau und Tochter Hilfe anzubieten. Die sind, um es kurz zu machen, der Mann selber, Siegfried Spiegel, ist auf einem Hof versteckt worden, während die Frau auf mehreren Höfen, beinahe hätte ich gesagt, herumgereicht wurde. Mal hat sie dort gearbeitet, mal dort. Und es kam zu sehr dramatischen Entwicklungen in der Kriegszeit. Sie werden mehrfach beinahe aufgeflogen. Aber sie haben alle drei eben auf den Höfen verteilt überleben können und sind dann Anfang April 1945 von den Amerikanern tatsächlich befreit worden.
Ich kriege gleich Gänsehaut, wenn Sie das gesagt haben, geht nicht in den Osten, meldet euch bei uns. Vor allem, umso mehr Mitwisser es gab, umso gefährlicher war es ja auch dann letztendlich für die Versteckten. Weil ich erinnere mich jetzt an zum Beispiel Anne Frank, ein berühmtes Beispiel, wo ja auch nur sehr wenige eingeweiht waren, weil natürlich dann die Chance, dass man verraten wird, natürlich viel größer ist. Weil dann doch vielleicht einer Angst bekommt oder spricht. Und das zeigt ja den Zusammenhalt auch der Landbevölkerung zu der Zeit, dass die da eben dicht gehalten haben.
Ja, zumindest zeigt es den Zusammenhalt dieser Familien. Ob alle da zusammengehalten haben, wage ich vorsichtig zu bezweifeln. Also da gab es mit Sicherheit auch einige, die das nicht auf keinen Fall erfahren durften. Auch Landwirte, auch Landwirtsfamilien, auch Nachbarn. Da gab es durchaus verschiedene Motive, so ein Landwirt sozusagen auch zu, aus heutiger Sicht zu verraten. Also das war mit Sicherheit kein geschlossenes Milieu, aber zeigt eben doch, 5, 6 Familien waren beteiligt. Es gab auch einen Hof, wo in Aden-Dolberg, wo drei Schwestern lebten, die auch Kontakt hatten zur Frau Spiegel, wenn ich das richtig weiß. Ja, die haben das nervlich nicht durchgestanden. Die haben gesagt, wir würden euch gerne, das schreibt sie auch in ihrem Bericht, wir würden euch gerne hier verstecken. Wir ertragen es nicht. Wir gehen hier zugrunde. Und dann mussten sie sich sozusagen eine neue Unterkunft suchen. Also das sind so Details, die sie in ihrer Erinnerung, in ihrem Bericht geschrieben hat. Und die eben zeigen, wie brüchig die Situation war. Mhm. Aber immerhin, über 2 Jahre ist die Familie da versteckt worden. Mhm. Und Frau Spiegel ist also vor allem in den 80er, 90er Jahren zu einer, beinahe hätte ich gesagt, regionalen Bekanntheit, um nicht zu sagen Berühmtheit gelangt. Auch bei der Filmpremiere, ich erinnere mich sehr gut, wir haben uns damals auch noch kurz unterhalten in dem ganzen Rummel, aber sie hat immer klar gemacht, sie stand natürlich bei den Journalistinnen und Journalisten, bei der ganzen Filmszene im Mittelpunkt. Aber sie hat immer klar gemacht, die Helden sind die Bauern, nicht ich. Die Helden sind die Bauern. Das hat sie immer deutlich gemacht. Und deswegen heißt der Film ja auch Unter Bauern. Aber sie war eben ja eine der wenigen Überlebenden und sehr beeindruckend, wirklich sehr beeindruckenden Persönlichkeiten, die ich in dem Zusammenhang da kennenlernen durfte und auch interviewen durfte.
Mhm. Hat man mit ständigen Kontrollen rechnen müssen auf den Höfen oder war man da relativ nicht im Fokus, nenne ich es jetzt mal, dass man, ja...
Ja, nicht im Fokus, ja, kann man unterschiedlich sehen. Aber die Höfe wurden schon auch wenn sie entlegen waren. Wir haben ja hier in Münsterland die Situation, viele Höfe befinden sich in Einzellage, also nicht in Dorflage, wie meinetwegen im süddeutschen Raum oder auch hier südlich des Hellwegs durchaus üblich ist, sondern wir haben Einzelhoflage. Die waren also teilweise durchaus abgelegen. Auf der anderen Seite gab es regelmäßig Kontrollen. Mhm. Also allein durch die Entsorgungsabgaben, die sogenannten Entsorgungsschlachten und so weiter und Hofkarten und es war ein ständiges Kommen und Gehen auf den Höfen. Natürlich, also es ist jetzt nicht so, dass die abgelegen waren und niemand guckte da 2 Jahre lang hin. Also die standen schon unter genauer Kontrolle. Auch wurden Soldaten einquartiert auf den Höfen. Es gab Hitlerjungen und BDM-Mädel, die das sogenannte ja absolviert haben auf den Höfen. Ob die immer den Mund gehalten haben, war ja auch nicht immer verlässlich. Also es gab da durchaus regelmäßigen Austausch und Verkehr, um nicht zu sagen Kontrolle. Umgekehrt wird sogar häufig gesagt, viele Jüdinnen und Juden waren so 1940, 41 der Meinung, wir verlassen die Dörfer, wir verlassen den ländlichen Raum und gehen in die Städte, um uns dort besser sozusagen in der Anonymität zu verstecken. Also es gibt kein Plus und Minus, will ich damit sagen.
Ja, einfach Glück gehabt, dass man letztendlich nicht entdeckt wurde.
Ja. Genau. Ja. Wir haben Glück gehabt. Es gibt noch, also ich habe einige andere Berichte gehört. Es soll das durchaus auch an mehreren Stellen gegeben haben, aber immer wenn ich nachgefragt habe, nennt mir Namen oder nennt mir Zeugen oder nennt mir genaue Orte, dann hat sich das sehr schnell verflüchtigt. Also ich habe manchmal den Eindruck, bei diesen nachträglichen sogenannten Zeitzeugenerzählungen handelt es sich dann auch häufig so um so nachträgliche Wunschvorstellungen, die man gehabt haben könnte, wie man hätte handeln sollen, aber vielleicht dann am Ende doch nicht gehandelt hat. Aber das nur in aller Vorsicht. Es hat mit Sicherheit noch ein paar mehr Fälle gegeben. Familie Spiegel war nicht die einzige, aber es waren maximal 2 Hände voller Fälle hier in Westfalen. Maximal.
Mhm. Ja, in Ihrem Buch gehen Sie ja auf das Reichserbhofgesetz ein. Vielleicht können Sie nochmal erklären, was damit gemeint ist.
Ja, das Reichserbhofgesetz war eines der ersten Gesetze, das die Nationalsozialisten im Rahmen ihrer Agrarpolitik erlassen haben. Es ist Ende September 1933 in Kraft getreten und stellte die Landwirte mit einer bestimmten Hofgröße unter ein Sonderrecht. Also sie konnten und sie durften sich auch nicht entschulden. Sie sollten konnten keine Schulden aufnehmen, um zum Beispiel in den Hof zu investieren. Sie sollten vor Versplitterung, Zersplitterung geschützt sein. Sie durften keine Hypotheken aufnehmen. Ja, wie gesagt, das sollte sie vor Überschuldung schützen, wie man damals sagte, aber bremste eben auch die Modernisierung der Betriebe. Streng geregelt war dann auch die Erbfolge. Nur die männlichen Erben, der älteste Sohn eines Hofeigentümers, sollte und durfte erben. Es gab Ausnahmen, aber das war sozusagen der Klassiker. Die Töchter und auch die überlebenden Ehefrauen, wenn also der Bauer starb, blieben von der Erbfolge ausgeschlossen. Das hat auf dem Land durchaus für Ärger gesorgt. Im Rahmen meines Buches hat eine ganz besondere Regelung, habe ich da zur Sprache gebracht. Und zwar konnte als Erbhofbauer nur anerkannt werden, Zitat, wer deutschen oder stammesgleichen Blutes ist, Zitat. Und noch ein Zitat aus dem Gesetz, deutschen oder stammesgleichen Blutes ist nicht, wer unter seinen Vorfahren väterlicher oder mütterlicherseits jüdisches oder farbiges Blut hat. also dieser Begriff jüdisches Blut bzw. farbiges Blut, taucht in diesem Gesetz zum ersten Mal auf. Wie wir alle wissen, ist Blut rot. Also Blut hat eine rote Farbe, das ist bei allen Menschen so. Es gibt da keine Unterschiede, es gibt kein jüdisches Blut, das ist Quatsch, genauso wie es kein katholisches oder evangelisches Blut gibt und genauso wie es kein italienisches oder skandinavisches Blut gibt. Also das ist eine Fiktion. Man hat also damals das Erbhofrecht benutzt, um die, ja, zugegeben wenigen jüdischen Eigentümer, die es aber eben auch gab, jüdischen Eigentümer von landwirtschaftlichen Betrieben enteignen zu können. Das war sozusagen der Hebel und den hat es durchaus auch gegeben, auch hier in Westfalen. Ich habe hier zwei Fälle im Buch dargestellt, wo die Familien, teilweise wussten sie es, teilweise haben sie es auch erst bei ihren Nachforschungen erfahren, wo die Bauernfamilien jüdische Vorfahren hatten und dann Gefahr liefen, enteignet zu werden und den Hof zu verlieren. Also das ist eine sehr dramatische Geschichte gewesen, die so allgemein in der Geschichtswissenschaft nicht so im Mittelpunkt gestanden hat, wenn sich Kolleginnen und Kollegen mit dem sogenannten Reichserbhofgesetz befasst haben. Man ist so allgemein immer der Meinung, das ist so ein Randaspekt gewesen, diese Geschichte mit dem jüdischen Blut. Das ist halt einfach eine rassistische Spinnerei der Nazis gewesen, aber spielt auf dem Land keine Rolle. Aber darum ging es überhaupt nicht, sondern ich habe mir mal die Mühe gemacht, auch die damals offiziellen Kommentare, die Rechtskommentare, die es damals auch schon gibt, wie es die heute auch gibt, durchzusehen. Und da hat der leitende Chefkommentator des Reichserbhofgesetzes, das war ein Jurist hier aus Hamm am Oberlandesgericht, geschrieben, es geht also, das Reichserbhofgesetz verfolgt einen bevölkerungspolitischen Grundsatz, nämlich der Bestimmung der rassemäßigen Reinerhaltung des Bauerntums. Und jetzt kommt's, es geht nicht nur um Bauern, sondern er schrieb wörtlich, es sei nicht nur ein Gesetz des Bauerntums, sondern ein Gesetz für unser gesamtes Volkstum. Es wandte sich also mit dieser Ausgrenzung des Judentums sozusagen als Appell an die gesamte Bevölkerung, die in den Blick genommen worden ist. Und was mit den jüdischen Menschen laut Gesetz passieren sollte, hat der Hammer-Jurist 1935 sehr ausdrücklich in seinem Gesetz geschrieben. Nämlich, Zitat, es geht um die Ausscheidung aller dem deutschen Volk wesensfremden Elemente. Die Ausscheidung aller dem deutschen Volk wesensfremden Elemente. Mit anderen Worten, 1935 wurden die Jüdinnen und Juden, die er hier im Blick hat, zu Elementen degradiert, sprachlich, und zur Ausscheidung freigegeben. Und was das bedeutete, wissen wir heute, aber es war im Prinzip eine sehr diskriminierende Realität und ja, es radikalisierte sich. Wenige Jahre später und endete in Birkenau, in Sobibor, in den Ghettos im Osten und kündigt sozusagen schon damals, 1935, den industriellen Massenmord an.
Ja, es ist unglaublich, weil jetzt gerade am Wochenende habe ich das erste Mal Auschwitz besucht. Ich bin ja aus Rosenheim und habe das Konzentrationslager, also die Gedenkstätte Dachau, schon mehrere Male besucht und war jetzt das erste Mal in Auschwitz. Und also von Bildern, Büchern, Dokus kennt man den Ort ja, aber es hat eine völlig andere Energie, wenn man vor Ort steht und möchte sich gar nicht ausmalen, was in den Menschen vorgegangen ist, als sie diesen Bahnhof Auschwitz erreicht haben und durchs Tor gelaufen sind. Und viele Schicksale kennt man ja. Und ja, einfach unvorstellbar aus der heutigen Sicht.
Unvorstellbar, genau. Und Sie haben mich eben gefragt, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Ich habe, wie Sie, auch im vergangenen Jahr Auschwitz besucht mit meiner Frau. Wir waren in Polen längere Zeit unterwegs und haben da die Zeit und die Gelegenheit genutzt. Aber ich zum ersten Mal bin ich als gerade 18-jähriger Schüler, kurz vorm Abitur 1978, in Auschwitz gewesen Und das war zu einer Zeit, wo man in Westdeutschland und auch in Ostdeutschland, Klammer zu, wo man in Westdeutschland über dieses Thema so gut wie gar nicht gesprochen hat. Also es war ein ganz großes Tabu. Es gab natürlich Wissenschaftler, es gab Gerichte und so weiter, aber so zwar in der allgemeinen Bevölkerung, so wie wir das heute tun, war das damals mit einem gigantischen Tabu belegt. Jeder wusste in den einzelnen Orten, die Juden sind nicht mehr da, die sind weg, die sind geflohen, die sind ermordet worden. Der Name Auschwitz war natürlich auch geläufig, aber was dort genau passiert ist, ist doch in Westdeutschland, dafür kann ich jetzt für Westfalen sprechen, eigentlich erst einem größeren Teil der Bevölkerung bewusst geworden durch die Filmserie Holocaust. 1978, 79 ist es, glaube ich, ausgestrahlt worden. Und damit begann im Prinzip erst die Auseinandersetzung mit diesem Thema. Mal ein Beispiel, die Erinnerungen der Marga Spiegel, von der ich eben berichtet habe, die hier auf den Höfen mit ihrer Familie sich verstecken konnte und versteckt worden ist. Die Erinnerungen sind 1961 in einem katholischen Bistumsblatt veröffentlicht worden, sind dann ja mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden und sie hat in den 70er Jahren daraus ein kleines Büchlein von 70, 80 Seiten erarbeitet. Und sie hat dafür keinen Verlag gefunden.
Unglaublich, ja.
Genau, sie hat keinen Verlag gefunden und am Ende ist, das ist alles ein bisschen dubios, es sind ihre Erinnerungen, die sie vorher schon in dieser kirchlich-ländlichen Zeitung veröffentlicht hat, in einem Verlag erschienen, der DKP nahe stand und der dem Röderberg Verlag und der sozusagen sich ja unter sehr unklaren, zwielichtigen Verhältnissen um dieses Thema damals gekümmert hat. Und da ist mir auf irgendeinem Büchertisch ist mir irgendwo diese Schrift entgegengekommen. Es war nicht so, dass alle hier in Münsterland, in Westfalen, Marga Spiegel kannten und schätzten. Ganz im Gegenteil, das war ein absolut verdrängtes Randphänomen, Randthema. Das hat sie mir auch genauso bestätigt. Und sie ist eigentlich erst in den 1980er Jahren, als dieses Thema allgemein viel breiter wahrgenommen und auch erforscht worden ist, ist sie bekannt geworden.
Ja, das ist also aus der heutigen Sicht auch wieder schwer nachzuvollziehen. Ja. Aber auch ehemalige Soldaten, mit denen ich gesprochen habe, die eben auch jetzt erst seit einigen Jahren das Schweigen brechen und davor auch stillschweigend quasi gelebt haben und kein Wort drüber verloren haben, was sie zum Beispiel hier an der Ostfront, Westfront erlebt haben. Darüber hat man scheinbar einfach nicht gesprochen.
Ja, ja, zumindest die meisten nicht. Einige schon, aber die meisten nicht oder wenig. Das hat da auch verschiedene Gründe, aber ich kann das aus meiner Jugendzeit berichten. Gerade dieses Thema Nationalsozialismus war in den, ja, also ich bin Jahre 60, bin so in den 70er Jahren sozialisiert worden, habe hier ein Gymnasium in einer Kreisstadt besucht in Münsterland. Da ist das Thema Nationalsozialismus in der Schule nicht vorgekommen. Ich habe 1979 Abitur gemacht und alles, was ich sozusagen über dieses Thema weiß, wusste ich entweder durch Erzählungen meiner Eltern, die da sehr offen mit umgegangen sind und vieles erzählt haben, aber auch viele Fragen hatten, weil sie es selber sich nicht erklären konnten. Ich habe es auch als Kinder erlebt. Ja, und dann eigentlich erst im Studium. Und durch diesen Besuch in Auschwitz, der uns natürlich die Sprache verschlagen hat. Also das klingt einfach nach, diese Eindrücke. Und es war damals noch ein anderes Museum, ein anderes, alles war das derselbe Ort, aber die museale Aufarbeitung war noch lange nicht so stark ausgeprägt, wie sie heute dort vermittelt wird.
Mhm. In Ihrem Buch gehen Sie ja auch auf den jüdischen Tierarzt Dr. Hermann Blumenfeld ein, der auch Berufsverbot bekommen hat. Wie ging es mit seiner Person weiter?
Ja, also ich habe ihn nicht zufällig ausgewählt, sondern ich habe einfach versucht zu dokumentieren, wie dieses Landjudentum sich sozusagen auch in der zweiten, dritten Generation entwickelt hat. Ich hatte Ihnen ja anfangs gesagt, viele von ihnen waren Viehhändler, waren Textilhändler, hatten kleinere Krämergeschäfte, wie wir hier in Westfalen sagen, oder sind im Kleinhandwerk nachgegangen. Aber so um 1900 hat sich dann vor allem der dann groß werdenden Generation die Chance geboten, einer akademischen Ausbildung, Rechtsanwälte, Ärzte und eben auch Tierärzte sind sozusagen aus diesem Milieu ja, groß geworden. Ja, und einer von ihnen ist der Herr, ist Dr. Hermann Blumenfeld. Ich muss dazu sagen, das habe nicht ich recherchiert, ich habe mich da auf die Recherchen eines Kollegen gestützt, der das im Auftrag der Bundestierärztekammer recherchiert hat, übrigens bundesweit. Ja, er konnte also noch gerade rechtzeitig nach dem Pogrom 1938, 39 mit seiner Familie fliehen. 3-4 Wochen vor Kriegsbeginn konnte er also zu Fuß an die Schwarzmeerküste gelangen und dort ein Schiff nach Palästina besteigen und ist dort dann in Palästina auch eingesetzt gewesen oder hat selber eine Praxis gegründet als Tierarzt. Und hat dort bis Ende der 50er Jahre praktiziert. Und sein Enkel, das ist interessant, ist ihm da also in den Fußstapfen gefolgt und ist ebenfalls Tierarzt geworden und später Leiter des Veterinäramtes in Jerusalem. Mhm. Hat also gewissermaßen über familiäre Kontakte auch Verbindungen zum ländlichen Judentum hier in Westfalen.
Ja, mit den anderen Rückkehrern, ich habe jetzt hier noch ein Beispiel aus Ihrem Buch, der Herr Rudolf Stern, der auch die Konzentrationslager überleben konnte, glücklicherweise, kam zurück und hat seinen Hof wieder eingefordert.
Ja.
Den meisten ist es wahrscheinlich nicht gelungen, ihm ist es in dem Fall jetzt gelungen. Wie glauben Sie oder wissen Sie, wie das Leben weiterging von den meisten Heimkehrern? Viele waren es ja bedauerlicherweise nicht. Aber wie konnten die wieder ihr Leben fortführen, das sie davor hatten?
Ja, es gibt da ja auch ein sehr unterschiedliches Bild. Also ich habe von einigen gehört, mir hat eine Frau Neuling erzählt, in ihrer Heimatgemeinde, einem kleinen Dorf an der Weser, ist tatsächlich auch jemand zurückgekehrt, hat das elterliche Haus wieder bezogen und hat sich in aller Stille zurückgezogen. Mhm. Also er hat mit kaum jemandem gesprochen, aber es war sein Ort, es war der Ort seiner Familie, die dort seit vielen Generationen ansässig war, konnte das Haus auch sozusagen zurückerlangen. Die genauen Umstände kenne ich in dem Fall aber nicht. Und er hat dort bis in die 60er oder Anfang der 70er Jahre still und zurückgezogen als einzelner Mensch gelebt. Es gibt so keine generelle Linie, die man sagen kann. Ich habe ja 2 Beispiele im Buch genannt, beziehungsweise 3. Der eine ist Rudolf Stern, der Viehhändler und ja, Bauernhofbesitzer in Osnabrück, der in den 50er Jahren so meines Wissens den Viehhandel, den er vorher betrieben hat, ja, nur noch gut rudimentär aufrecht oder wieder aufbauen konnte. Anders war das bei Hans Frankenthal, der im Sauerland, in Schmallenberg, seine Existenz wieder aufbauen konnte und der versucht hat, sozusagen auch im ländlichen Milieu, aus dem er entstammte, wieder Wurzeln zu fassen. Das hat auch geklappt, soweit ich seine Erinnerungen folgen kann. Aber er hat eben immer auch die Frage gestellt, warum schweigt ihr alle? Warum redet ihr nicht? Warum fragt ihr nicht, wo meine Geschwister, meine Eltern, meine Cousins und Cousinen geblieben sind? Warum interessiert euch das alles nicht? Also er hat einerseits sozusagen diesen Rückhalt gespürt in den nicht-jüdischen Familien seines Ortes. Den hat er auch erfahren, das schreibt er auch in seinem Buch. Aber er hat gleichzeitig auch diese starke, hohe Zurückhaltung, um nicht zu sagen, auch ja, Ablehnung seiner Person gespürt. Und das mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass er in den frühen 60er Jahren schon als Zeuge aufgetreten ist im Frankfurter Auschwitz-Prozess. Also er war in Auschwitz, in Monowitz, bei den EG Farben, musste er als junger Mann in den Kriegsjahren auf eine denkbar brutale, wirklich unbeschreibliche Weise schuften, wurde ausgebeutet, er hat das nur ganz knapp überlebt als junger Mann und hat dann Anfang der 60er Jahre als einer der Zeugen ausgesagt gegen die Täter im Auschwitz-Prozess. Das ist sozusagen eine der Biografien, die ich vorstelle. Eine zweite ist sehr interessant. Das ist Hugo Spiegel, der Viehhändler aus Warendorf im Münsterland. Und es ist der Vater von Paul Spiegel, dem langjährigen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, der gewissermaßen auch noch in diesem ländlichen Judentum sozusagen seiner Kindheit und Jugend groß geworden ist. Sein Vater Hugo Spiegel war Viehhändler, hat auch eine Odyssee durch mehrere Konzentrationslager erleben müssen und ist 1945 zurückgekehrt, ist befreit worden in Dachau. Und das Erste, was er getan hat, ich muss zurück nach Warendorf, das ist mein Heimatort. Und sein Sohn schreibt dann sinngemäß, es ist mir bis heute ein unerklärliches Rätsel, warum mein Vater nach all den Quälereien und der brutalen Gewalt, die er erlebt hat, doch wieder zurück wollte nach Warendorf. Seine Frau hatte längst den Plan geschlossen, wenn wir das überleben, dann wandern wir in die USA aus. Ihr Mann, Hugo Spiegel, hat sich in dem Fall offenbar durchgesetzt. Die Familie ist in Warendorf wieder ansässig geworden. Er hat einen Viehhandel dort aufgemacht, hat sich engagiert, ist sogar dann in den 60er Jahren Schützenkönig geworden. Also er ist sozusagen auch gesellschaftlich wieder tief verwurzelt gewesen. Das beschreibt sein Sohn auch, aber er beschreibt es eben auch als ganz großes Rätsel seines Vaters, der in den 85er Jahren gestorben ist. Aber Hugo Spiegel schreibt eben auch, beschreibt das in seiner Erinnerung sehr eindrucksvoll, wie er in diesem ländlichen Milieu Westfalens groß geworden ist.
Ich kenne mich in München ja relativ gut aus mit Orten der NS-Zeit oder Mahnorte etc. im Hinblick auf die Weiße Rose. Gibt es solche Spuren oder Erinnerungsdenkmäler oder sowas auch in Ihrer Ecke, in Hasewinkel oder in auch größeren Städten?
Also es gibt natürlich eine ganze Reihe an Gedenk- und Erinnerungsorten hier in Nordrhein-Westfalen. Das ist ja sehr dicht besiedelt, vor allem im Ruhrgebiet gibt es eine Menge. Aber wenn wir beim Thema Landjudentum bleiben, gibt es einige Orte, die auch daran erinnern, also die wirklich ländlich, kleinstädtisch gelegen sind. Zum Beispiel gibt es ja einen kleinen Ort Borg, Selmborg, B-O-R-K, das ist ein relativ kleiner Ort am Nordrand des Ruhrgebietes oder wo das Ruhrgebiet ins Ländliche ausläuft. Da gibt es eine alte Synagoge, die um 1810, 1820 errichtet worden ist und die durch eine enge Ortslage geschützt worden ist, dass sie vor der Zerstörung geschützt worden ist. Und man hat die in den 80er Jahren unter Denkmalschutz gestellt und dann später eine Art Kulturstätte, Erinnerungsort eingerichtet. Das ist ein Ort. Oder vielleicht noch zwei der jüngsten Orte. Es gibt am Niederrhein, also fast schon an der Grenze in Richtung Niederlande, von Bayern aus gesehen, gibt es einen kleinen Ort, der heißt Dingden. Da gibt es ein Ackerbürgerhaus einer jüdischen Familie, die dort Textilhandel betrieben haben und gleichzeitig ein Viehhandel mit angeschlossener Metzgerei. Und diese Kombination ist typisch für das Landjudentum Westfalens, häufig noch verbunden mit etwas Landwirtschaft. Das kann man sich in Dingden wirklich am Originalort im Originalhaus ansehen. Das ist museal hergerichtet vom örtlichen Heimatverein. Das ist wirklich sehr sehenswert. Das sogenannte Homberghaus, benannt nach der Familie Homberg. Und Das ist so eine klassische Gedenkstätte, ein Museum am Ort. Und wenn ich noch einen dritten Ort nennen dürfte, würde ich unbedingt noch nennen das Westfälische Freilichtmuseum in Detmold. Das ist eines der größten, ich glaube sogar das größte Freilichtmuseum in Deutschland und sogar eines der größten in Europa. Etwa 180.000 bis 200.000 Besucher im Jahr. Und dort gibt es ein, ja, Paderborner Dorf, das besteht aus Häusern, die man an Ort und Stelle hier in Westfalen abgebaut hat und dort sozusagen nach den alten Bau an Leitungen und Plänen und so weiter wiedererrichtet hat. Und dort gibt es etwas abseits das sogenannte Haus Uhlmann, benannt nach der Familie Uhlmann. Das ist das Haus einer jüdischen ländlichen Kaufmannsfamilie, also das war eine relativ kleine und eher, ja, also nicht besonders begüterte Kaufmannsfamilie, die dort in 1938 beziehungsweise 41, 42 deportiert worden ist, festgenommen worden ist, und das Haus hat dann nach der Ermordung der Familie lange leer gestanden und ist um 2005, 2007 herum nach Detmold transportiert worden. Und es ist das einzige Museum in ganz Deutschland, das einzige Freilichtmuseum in ganz Deutschland, das ein Wohnhaus einer jüdischen Familie aufgestellt hat. Das gibt es nirgendwo. Finden Sie in ganz Deutschland nicht. Es gibt viele Freilichtmuseen, also von Wolfsee oben in Norddeutschland bis zu Glentleiten unten, wo ich auch ein paar Mal gewesen bin, in Bayern. Fantastische Museen, aber dieses jüdische Landleben, also einer Familie, ist in einem einzigen Museum dieser Art dokumentiert, und das ist in Detmold.
Ja, hochinteressant auf jeden Fall.
Ja, also diese Stätten, es sind noch einige andere Stätten, die ich in meinem Buch auch dokumentiert habe und beschrieben habe. Auch da habe ich versucht, diese Antwort zu geben. Wo kann man eigentlich mehr erfahren? Wo kann man sozusagen Informationen finden? Wo kann man sich das anschauen, wie die Jüdinnen und Juden gelebt haben? Und wer diese Orte besucht, wird feststellen, es gab vergleichsweise wenige Unterschiede zur nicht-jüdischen, zur christlichen Mehrheitsbevölkerung im ländlichen Raum. Ich habe vielleicht noch als Hinweis zum Schluss zwei Orte ausdrücklich genannt. Das sind die beiden Synagogen in Enschede und in Winterswijk, also schon auf holländischer Seite. Die holländische Grenze ist hier in Westfalen nicht weit. Und 1933, 1938 waren das die beiden Orte, die viele Jüdinnen und Juden, die hier aus Westfalen geflohen sind, als erste Anlaufpunkte gedient haben. Deswegen habe ich auch gedacht, diese beiden Synagogen noch mit aufzunehmen. Es gibt aber noch ein paar andere, ja, ländliche Orte. Eine Synagoge am Edersee in einem ganz kleinen Ort namens Schöll oder in Petershagen an der Weser, in eher kleines Städtchen, kleines ländliches Städtchen, wo sie eine komplette, ja, Dorfsynagoge mit angrenzender jüdischer Schule, mit Ritualbad und jüdischem Friedhof haben. Das ist in dieser Kombination wirklich für Nordwestdeutschland einzigartig. Mhm.
Ja, wir leben ja auch heute in einer Zeit, in der Juden leider Anfeindungen erleben müssen, der Ukraine-Krieg und ja, weitere Situationen. Welchen Ratschlag würden Sie denn der jungen Generation mit auf den Weg geben? Was kann man aus der Vergangenheit lernen fürs Heute?
Ja, überhaupt erstmal die Vergangenheit kennenlernen. Mhm. Überhaupt erstmal nicht nur über die Vergangenheit reden, sondern wirklich sich auch Wissen aneignen darüber, was tatsächlich passiert ist. Also wenn wir, Sie haben das eben angesprochen mit den heutigen Konflikten, sowohl Ukraine als auch Nahost, wenn wir uns darüber ein Urteil erlauben, spielt das ja auch immer eine sehr starke Rolle. Ich will darauf nicht näher eingehen, das ist ein anderes Thema. Aber in dem Zusammenhang kam ja die Formel auf, nie wieder ist jetzt, im vergangenen Jahr. Und ja, das ist schnell gesagt, aber was bedeutet eigentlich dieses nie wieder? Was genau ist damit gemeint, nie wieder? Also das inhaltlich zu füllen, geht ja nur, wenn man sich erinnert. Und deswegen ist da die Erinnerung, und ich meine jetzt nicht irgendwie Erinnerung und Kranz niederlegen, sondern auch historisch genau hingucken, was ist am Ort, in meinem Dorf, im Nachbardorf, im Kreis passiert. Und wer sind die Täter, wer sind die Opfer, wie erinnern wir uns heute daran? Also all das sind Dinge, die ja nicht verschwunden sind, nur weil wir uns nicht mehr daran erinnern, ganz im Gegenteil. Und ja, dieses Formel nie wieder ist jetzt, enthält ja einfach auch den Appell, sich zu erinnern, damit sich dergleichen nicht wiederholt, wie Marga Spiegel immer wieder betont hat, nicht nur sie, es tun ja viele andere. Und ja, man muss sich natürlich auch hüten vor voreiligen Parallelen und Schlüssen und so weiter. Also das ist natürlich dann der nächste Schritt. Aber der erste Schritt ist die intensive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Und als Ratschlag kann ich nur zum Schluss geben, ganz allgemein, schaut genau hin, sprecht über diese Themen, sprecht miteinander und sprecht nicht übereinander, sondern miteinander. Das kann ich immer nur wieder empfehlen. Sprecht miteinander und teilt die Erfahrungen, die ihr in euren Familien habt. Und sprecht miteinander heißt auch, ich habe zum Schluss meines Buches auch noch geschrieben, ja, Judentum in und um Westfalen, das ist in Bayern nicht anders, ist ja nicht Geschichte, sondern es ist lebendige Gegenwart. Und um diese Gegenwart heute kennenzulernen, um Jüdinnen und Juden kennenzulernen, gibt es ja nun auch eine Fülle an Möglichkeiten, die man nur nutzen sollte. Also Zeitzeugen in Ehren, ja, aber es gibt eben auch viele lebendige Zeitzeugen, die Kinder und Jugendliche sind oder die ja hier in Nordrhein-Westfalen in 22 jüdischen Gemeinden leben. Und da gibt es Führungen, da gibt es Vorträge, da gibt es Angebote für interessierte Gäste. Es gibt auch die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit in größeren Städten. Auch da kann man sich informieren und Personen kennenlernen, sich austauschen in Vorträgen, Lesungen, Konzerten, Seminaren und so weiter. Kann ich nur ja, als Ratschlag zum Schluss allen Hörerinnen und Hörern mitgeben.
Ja, vielen Dank schon mal, dass Sie sich erstens die Zeit nehmen, das, die Recherche. Ich weiß, wie viel Arbeit das bedeutet, dass Sie da einen, ja, einen Teil zur Erinnerungskultur beitragen und jetzt auch für dieses informative Gespräch. History Wissen. Heute geht es um die Holocaust-Überlebende Marga Spiegel. Marga Spiegel wurde am 21. Juni 1912 als Marga Rothschild in Oberaula geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie mit ihrer jüngeren Schwester Johanna in dem hessischen Dorf und gleichzeitig ihrem Geburtsort Oberaula. Ihre Großeltern besaßen dort eine Färberei. Von 1920 bis 1922 besuchte Marga eine Privatschule, wechselte aber 1924 auf ein Lyzeum in Hersfeld. Im Jahr der Machtergreifung der Nationalsozialisten, also 1933, legte Marga gerade ihr Abitur in Frankfurt am Main ab. Danach begann sie mit einem Physik- und Mathestudium an der Uni Marburg. Als Tochter eines jüdischen Kriegsteilnehmers durfte sie sich zunächst immatrikulieren, musste aber aufgrund ihrer jüdischen Herkunft ihr Studium bereits nach dem zweiten Semester abbrechen. Ständig war ihre Familie antisemitischen Diskriminierungen ausgesetzt. 1936 wurde Marga aufgrund eines erfundenen Vorwurfs eines Oberaulaner Mitbürgers verhaftet und musste mehrere Tage und Nächte im Gefängnis verbringen. 1937 heiratete Marga den 13 Jahre älteren Pferdehändler Sigmund Spiegel und zog zu ihm nach Aalen. Die Familie Spiegel war seit Mitte des 18. Jahrhunderts in der Gegend heimisch und sehr stark im Ort verwurzelt. Im März desselben Jahres starb Margas Mutter. Der Vater, der bis dahin immer wieder in Schutzhaft genommen wurde, zog nach dem Tod seiner Frau zu Marga und deren Mann. 1938 erblickte Margas Tochter Karen das Licht der Welt. Auch in Aalen musste die Familie Anfeindungen über sich ergehen lassen. So wurden einmal Steine auf den Kinderwagen der kleinen Karin geworfen. Zwei Schwestern ihres Ehemanns emigrierten in die USA. Im Juni 1938 wurde Margas Vater verhaftet und in das KZ Sachsenhausen deportiert, nachdem er sich für eine Bürgschaft für eine Ausreise aus Deutschland bemüht hatte. Nur einen Monat später starb er bereits im Konzentrationslager. In der Reichspogromnacht, also am 9. November 1938, wurden die Spiegels in ihrer Wohnung überfallen und von zwei SA-Männern misshandelt. 1940 floh Marga nach Dortmund, wo sie zunächst mit anderen jüdischen Familien in einem sogenannten Judenhaus hausen musste. Später zog sie in eine Baracke nach Aalen. Ihre Schwester Johanna, die inzwischen mit Leo Spiegel aus Aalen verheiratet war, wurde in den Osten deportiert. Sie soll über das Ghetto Lodz nach Auschwitz gebracht worden sein. Nach Aussage eines Überlebenden aus dem Ort soll sie dort umgebracht worden sein. Margas Mann hat inzwischen eine Stelle bei der Dortmunder Firma Sommer bekommen, die Zechentürme entrostete. Er nutzte seine alten Kontakte als Pferdehändler und lieh sich bei einem befreundeten Bauern ein Radl. Damit fuhr er nahegelegene Höfe ab und organisierte so zusätzlich Lebensmittel. Von einem ansässigen Bauern und Freund soll Spiegel etwas von Massakern an Juden in Polen erfahren haben, woraufhin er sich um Zusagen von Versteckmöglichkeiten bemühte. Im Februar 1943 erhielt Spiegel eine Einberufung zur Kontrolle seiner Arbeitspapiere. Daraufhin befürchtete die Familie eine Deportation. Die Spiegels flüchteten daraufhin zu katholischen Bauern ins südliche Münsterland, wo die Eheleute getrennt Unterschlupf erhielten. Marga und ihre Tochter Karin lebten als Dortmunder Ausgebombte, als Margarete Krone und Karin Krone in verschiedenen Verstecken in der Nähe von Ascheberg. Hin und wieder konnten sich die Spiegels treffen. 1944 fuhr Marga nach Münster und beschaffte sich dort gegen den Willen ihres Mannes falsche Papiere. 27 Monate gelang es den Bauern, darunter Heinrich Aschoff, die jüdische Familie vor der Deportation zu bewahren, bis im April 1945 die Alliierten das Münsterland erreichten. Nach Ende des Krieges kehrten die Spiegels nach Aalen zurück. Aus den Familien Rothschild und Spiegel hatten 37 Mitglieder den Holocaust nicht überlebt. Insgesamt überlebten 550 bis 600 Juden den Holocaust aus der Gegend. Als Überlebende eines Konzentrationslagers kamen nur drei Männer zurück. Einer davon berichtete Marga von Johannas Ermordung. Sigmund Spiegel, der eine Emigration ins Ausland vehement ablehnte, baute einen neuen Pferdehandel auf und es wurde ein Sohn, Daniel, geboren. Beide Kinder der Spiegels zogen später in die USA. Im September 1945 wurde Strafanzeige gegen sechs Hauptbeteiligte der Aalener Novemberpogrome gestellt. Nach mehreren Verhandlungstagen wurden die ehemaligen Angehörigen der SA im Oktober 1949 freigesprochen. Bereits 1960 zeichnete die Familie ihre Erinnerungen an das Untertauchen auf, die auch in der Zeitschrift Der Sämann veröffentlicht wurden. 1969 wurden die Bauersfamilien, die die Spiegels versteckt hatten, von dem israelischen Botschafter in Deutschland als Gerechte unter den Völkern geehrt. 2009 erschien der Kinofilm Unter Bauern mit Veronika Ferres in der Hauptrolle. Für ihren unermüdlichen Einsatz als Zeitzeugin erhielt Marga Spiegel 2010 das Bundesverdienstkreuz. Am 11. März 2014 starb sie im Alter von 101 Jahren. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit Gisbert Strohdrees über seine Recherchen und sein Buch sprechen konnte. Mit seinem Buch legt der Autor einen wissenschaftlich fundierten Beitrag zur jüdischen Geschichte Westfalens und zu seiner Erinnerungskultur vor. Das Buch ist ein wichtiger Baustein für ein friedliches Zusammenleben, auch in Zukunft. Aufwendig recherchiert und mit zahlreichen historischen und aktuellen Fotos illustriert, bietet das Buch eine heimat- und kulturhistorische Reise in die Vergangenheit Westfalens, die bis heute gegenwärtig ist. Ihm ist es besonders wichtig, nicht nur über das dunkle Kapitel zu sprechen und die Jüdinnen und Juden als Opfergruppe darzustellen, sondern er geht im Buch auch auf ihre Leistungen und Erfindungen ein. Mein Schwerpunkt in dem Gespräch lag jedoch klar auf der Zeitspanne von 1933 bis 1945. Wer noch mehr über das Leben von Jüdinnen und Juden auf dem Land erfahren möchte, dem empfehle ich Gisberts Buch selbst noch zu lesen. Besonders beeindruckt hat mich die Fülle an Bildmaterial. Es ist sehr wichtig, dass es Menschen wie Gisbert Strothriss gibt, die an das Gestern erinnern und somit die Geschichte lebendig halten. Wenn auch du dich für dieses Thema interessierst, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter. Wenn auch du einen Beitrag zu dem Thema leisten möchtest oder du eine Zeitzeugin oder Zeitzeugen kennst, dann schreib mir sehr gerne eine E-Mail. Gerne kannst du auch meinen Instagram-Kanal oder WhatsApp-Kanal abonnieren. Genaue Infos dazu findest du in den Shownotes. Wenn du den Podcast gerne unterstützen möchtest, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Das nächste Mal erwartet dich wieder ein Interview mit einem Zeitzeugen. Schalte also unbedingt wieder ein, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.